ARD. volle Aktenordner. Die braucht es im Schnitt in der Bundesrepublik, um ein Windrad zu beantragen. Kein Vergleich übrigens zu anderen Anlagen. Der Antrag für den Weiterbau des Steinkohlekraftwerks in Datteln in NRW füllte seinerzeit 94 ganze Ordner. Das sind so Beispiele, da läuft es denjenigen, die weniger Bürokratie fordern, eiskalt den Rücken runter. Und mit solchen Beispielen lässt sich auch prima Wahlkampf betreiben. Weniger Bürokratie, das wollen schließlich alle, oder?
Was ist eine Lebensberechtigungsbescheinigung?
Die gibt's nicht.
Du hast es gespickt, oder?
Nee, aber Lebensberechtigung, Geburtsurkunde?
Stammbuch, nah dran. Wissen Sie, was ein Gelegenheitsverkehr ist?
Oh ja, aber darüber spreche ich jetzt nicht.
One-Night-Stand?
Das sind Fahrten mit Taxis oder Mietwagen außerhalb des Linienverkehrs. Okay. Dann haben wir noch den badischen Aktenstecher.
Den was?
Den badischen Aktenstecher.
Der badische Aktenstecher. Also die Vermutung ist natürlich, dass es ein frustrierter Bürger ist, der einen Mitarbeiter einer Behörde meuchelt. Aber das ist wahrscheinlich falsch.
Das ist falsch.
Ein Locher?
Ja, genau, so eine Lochung. Spontanvegetation.
Unkraut.
Aber woran hapert es eigentlich in deutschen Amtsstuben wirklich? Ist weniger Bürokratie tatsächlich das Allheilmittel für eine florierende deutsche Wirtschaft? Darüber sprechen wir bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Podcast, in dem wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen sprechen, ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und ihre persönlichen Eindrücke. Ich bin Esther Stefan, schön, dass Sie zuhören. Und heute spreche ich mit Felix Seibert-Deiker und Vincent Handler-Schneider. Ihr habt zu Bürokratie recherchiert und der Film, der erscheint bei Fakt am 23.07. Und was ich bis jetzt sehen durfte, sah nach richtig viel Spaß aus, ehrlich gesagt. Zu so einem sehr doch relativ trockenen Thema. Hattet ihr Spaß bei der Recherche oder war das so der Ausgleich?
Vincent, hatten wir Spaß?
Ja, also wir haben jetzt schon vorhin gesagt, also wir hatten, glaube ich, so eine ungesunde Mischung aus Frustration und Spaß. Nein, also wir haben halt versucht, uns zu überlegen, wie man dieses Thema ein bisschen greifbarer aufbereiten kann, ein bisschen spannender. Und da sind uns ein paar Dinge eingefallen, die hoffentlich ganz gut funktioniert haben. Aber ja, es war auf jeden Fall auch anstrengend.
Das war es auf jeden Fall. Also Bürokratie ist halt ein Thema, als wir dann auch redaktionell dann das erste Mal mit dem Thema um die Ecke kamen, wo wir dann dachten, ja, das muss man auch gut erzählen können und das muss auch möglich sein, ohne eben jetzt nur drauf rumzureiten, was es für krasse Paragraphen gibt und irgendwelche Worst Cases zu zeigen. Das war so ein bisschen unser Approach, den wir dann auch hatten, um zu sagen, wir wollen es ein bisschen lösungsorientiert erzählen und vor allem auch mit ein bisschen Spaß und an den Menschen dran zu sein. Und wir haben auch erstaunlich coole Menschen in der Bürokratie gefunden, was man gar nicht, sag ich mal, so klischeemäßig erwartet hätte.
Über deren Ideen können wir gleich auf jeden Fall richtig gerne nochmal drüber sprechen. Was ich mich gefragt habe, ist, warum ist Bürokratie eigentlich was Schlechtes? Also es kommt ja immer so als Wahlkampfthema immer wieder. Lange Wartezeiten auch, verstehe ich, dass das total nervig ist, wenn man so ein halbes Jahr auf einen Termin beim Amt warten muss oder für irgendwelche Scheine oder so. Gleichzeitig, ich habe eine ganze Weile im Ausland gelebt und habe da festgestellt, Bürokratie kann auch was Gutes sein, weil Bürokratie kann ja auch Korruption verhindern zum Beispiel. Datenschutz ist so ein anderes Ding, das habt ihr auch recherchiert, dass Datenschutz ein wichtiges Thema ist, was Bürokratie am Ende auch oft schafft. Was heißt das denn eigentlich, mehr Bürokratie? Warum ist das was Schlechtes?
Das war auch tatsächlich unser Aufhänger. So vor den Landtagswahlen kamen dann wieder überall diese Versprechen der Politik. Wir müssen die Bürokratie abbauen. Und da habe ich gesagt, ey, das ist so ein Gassenhauer. Man kann es gar nicht mehr hören. Und komischerweise reden wir schon ewig vom Bürokratieabbau. Aber was wir erleben ist, es wird faktisch immer, immer mehr. Und wir ächzen unter dieser Bürokratie. Also grundsätzlich, Bürokratie ist nichts Schlechtes. Die brauchen wir, das reguliert viel, das schafft Wettbewerbsmöglichkeiten, das gibt eine Planungssicherheit. Wenn ein Unternehmen investieren will in einem Land, dann ist es sogar ein Standortvorteil, wenn man einfach sagt, wir haben gute Regularien.
Bürokratie schafft ja auch auf eine gewisse Weise Berechenbarkeit. Und das ist, wie Felix schon gesagt hat, durchaus auch ökonomisch im Vergleich zu anderen Ländern auch ein Standortvorteil in Deutschland. Aber wir haben in Deutschland schon, wir sind da schon Spezies für, alles besonders komplex zu machen. Es gibt da einen Begriff auch für, weil viele der bürokratischen Regeln kommen ja aus der Europäischen Union. Irgendwelche Richtlinien werden gemacht und die werden dann nationalisiert, umgesetzt. Und da gibt es einen Begriff, der heißt Goldplating. Und das beschreibt im Endeffekt, dass wir Deutschen, aber andere Länder auch, dass wir quasi diese EU-Regeln nehmen und nochmal einen oben draufsetzen. Und das, glaube ich, beschreibt ganz gut, wie wir in Deutschland hier umgehen, ja, mit der Bürokratie. Es gibt auch dieses Wort der Einzelfallgerechtigkeit. Das besagt im Endeffekt, wir wollen in Deutschland jeden Fall rechtssicher irgendwie absichern. Ja? Und wenn das dann zur Folge hat, okay, dann schreiben wir irgendwie noch drei Paragraphen hinten ran, statt mal so ein bisschen mit Pragmatismus an die Sache ranzugehen.
Und der erste Aha-Effekt in der Recherche, und das war relativ früh am Anfang in der Recherche, war für uns, da haben wir eine Studie gefunden vom Deutschen Institut für Wirtschaft, wo wir dann erstmal da saßen und die haben gesagt, nee, Moment, Regelungen sind nichts Schlechtes. Es gibt Unternehmen, die in hochregulierten Regionen absolut aufblühen. Die zweite Voraussetzung, dass das funktioniert, ist eine funktionierende Verwaltung. Und in Gegenden, wo du eine hohe Regulierungsdichte hast und eine ganz schlechte Verwaltung, da gibt es auch nicht irgendwelche aufstrebenden Unternehmen, sondern eben im Gegenteil, die wandern ab. Und da kamen wir dann eben dann halt auf die Idee zu sagen, okay, wenn wir dieses Thema Bürokratieabbau uns anschauen wollen, dann müssen wir eben mal da reingehen, wo die Bürokratie gemacht wird, nämlich in die Ämter, direkt zu den Leuten, die tagtäglich das umsetzen müssen, was da von oben kommt. Ist denn unsere Verwaltung überhaupt in der Lage, das alles umzusetzen? Und das ist der tatsächliche Knackpunkt. Und das war auch das, was wir dann in dem Film näher verfolgt haben.
Mehr Bürokratie, was heißt das für mich als Privatperson am Ende? Mehr Bürokratie und schlechte Verwaltung. Also das ist ja dann genau dieser Punkt, ne?
Unser Landrat hat so schön gesagt, wir sind der Touchpoint.
Der Touchpoint-Staat.
Der Touchpoint-Staat. Du als Mensch, du landest dann am Amt und dann wird plötzlich der Staat für dich zum Gesicht in Form eines Menschen, der in diesem bürokratischen System arbeitet. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das erstmal eine schlechte Erfahrung für dich. Also mehr Bürokratie bedeutet für dich erstmal wahrscheinlich bei unseren nicht gut funktionierenden Verwaltungen erstmal viele negative Erfahrungen mit dem Staat als personifizierter Staat.
Ich glaube, was an der Stelle noch wichtig ist, ist, dass wir hier in Deutschland, wir leben ja dann doch in einer digitalisierten Gesellschaft. Also wenn ich jetzt irgendwie Online-Banking mache zum Beispiel, dann kann ich total viel über mein Smartphone machen, wenn ich es möchte. Aber dann gehe ich zum Amt und merke, okay, hier ist ein totaler Gap. Hier bricht was ab. Meine normale digitale Erfahrung, die ich so im Alltag habe, auf der Arbeit, irgendwie, ne, im normalen Miteinander. Hier ist, die Fachleute sagen, ein Medienbruch. Hier geht es nicht weiter in meiner normalen Art und Weise. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass die Leute den Staat dann als anachronistisch und irgendwie nicht mehr zeitgemäß auch
war. Also es sind sogar 70% der Menschen in Deutschland nehmen den Staat als nicht handlungsfähig wahr. Bei Behördenleitern sind es knapp über die Hälfte. Also auch die Angestellten der Bürokratie waren knapp über 50%.
Ja, 63%.
63% waren es. Da siehst du das ja. Egal wer, die Leute, die da arbeiten, die Leute, die das leiten und die Leute, die hingehen, die nehmen den Staat dann als nicht mehr handlungsfähig wahr. Und das ist ein Riesenproblem.
Eine weitere Hürde, die dann vielleicht auch noch obendrauf kommt zur nicht funktionierenden Verwaltung und den ganzen Regeln, ist auch eine komplizierte Sprache. Die macht es ja für den Einzelnen am Ende auch wirklich schwierig. Und das betrifft dann nicht im Zweifelsfall Leute, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sondern das betrifft auch mich. Ich arbeite mit Sprache und ich sitze regelmäßig vor irgendwelchen Dokumenten, muss da echt 5-mal drüber gucken, um zu verstehen, was sie eigentlich von mir wollen. Was war da euer liebstes Beispiel?
Ich fange mal an, ja. Und zwar raumübergreifendes Großgrün. Ist natürlich eine schöne Alliteration.
Die Beälterung hatten wir, der Gelegenheitsverkehr, den fand ich auch nicht schlecht.
Könnt ihr mal übersetzen?
Also der Gelegenheitsverkehr ist zum Beispiel Verkehrswege, die du zurücklegst außerhalb von den Öffis, so im Großen und Ganzen. Oder wir hatten auch Sachen wie den Lautraum, also eine Diskothek, Anleiterbarkeit. Das hat irgendwas mit Feuerwehren zu tun, wenn die dann ihre Leitern irgendwo ranstellen dürfen. Das ist eine eigene Sprache und das ist echt abgefahren.
Es ist total spannend, weil übrigens raumübergreifendes Großgrün ist einfach ein Baum.
Ja.
Aber da steckt auch was dahinter, ne? Also ich meine, die machen das ja nicht aus Spaß, dass sie sich neue Begriffe ausdenken, sondern es ist häufig eben so, und das führt wieder zurück zu dem Punkt, den wir vorher gemacht haben, die Sprache in der Verwaltung muss ja rechtssicher sein. Und das ist eben der Punkt. Das heißt, die müssen versuchen, ganz präzise zu formulieren, um dann eine Rechtssicherheit zu haben. Das kann natürlich auch zu einer Art Fetisch werden, so, ne? Das wird es mit Sicherheit
also,
auch.
Also es ist krasses Juristendeutsch, also das muss man auch klar sagen. Und du kriegst dann erstmal einen Brief, in dem das natürlich dann zum Ausdruck gebracht werden will. Aber auch da haben wir Leute kennengelernt, die daran arbeiten, das besser zu machen. Aber das ist halt auch ein krasser Prozess, weil du musst dann auch immer wieder abgleichen. Also da wird ja richtig dran geforscht, Texte dann zu vereinfachen, dass sie aber dann trotzdem noch juristisch greifbar sind. Das muss dann immer wieder abgeglichen werden in neuen Runden. Das heißt, die vereinfachen, dann wird es wieder getestet mit Bürgerinnen und Bürgern. Dann muss man wieder zurückgehen in die juristische Bewertung und so weiter und so fort. Und das ist halt komisch, weil du kriegst dadurch dann halt auch ein komisches Gefühl zu diesem personifizierten Staat, weil du verstehst ja nicht mal die Sprache, die der spricht. Du hast keine Ahnung, was die von dir wollen. Und dann kriegst du hinten dran noch irgendwie so 40 Seiten Widerrufsbelehrung oder so irgendwas. Das heißt, das hat auch der Landrat, mit dem wir da gearbeitet haben und gedreht haben, der hat das so schön auf den Punkt gebracht. Ich meine, wir leben in einem Widerspruchsverhältnis zu unserem Staat. Also wir haben kein Vertrauen mehr, der Staat zu uns nicht, sondern erstmal ist alles so ein Widerspruch. Von vornherein gehen wir erstmal davon aus, wir werden abgezockt. Und das wollen wir regulieren. Und da kam von vielen aus der Bürokratie eben die Kritik, nee, lasst uns mal Freiräume, lasst uns mal machen.
Das heißt, es funktioniert aber auch, präzise zu sein und trotzdem nicht so wahnsinnig kompliziert, alles so wahnsinnig aufzublähen. Gleichzeitig war jetzt mein Eindruck, ihr stimmt gar nicht so damit ein, dass Bürokratie vor allem abgebaut werden muss.
Naja, also ich glaube, die Essenz in der Recherche ist schon, dass man an vielen Stellen was abbauen kann und dass man es auch machen muss. Ich glaube, wir sind vielleicht einen Schritt zurückgetreten eher und haben uns ein paar andere Fragen gestellt, weil eben dieser Schrei nach Bürokratieabbau irgendwie so omnipräsent ist, aber irgendwie nichts passiert. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr überlegen, wie wir irgendwie unsere Gesetze machen auch. Ja? Also die Bürokratie, die ist ja ein Produkt unserer Gesetzgebung im Endeffekt. Und wir müssen uns überlegen, ist die Art und Weise, wie wir Gesetze machen, noch zeitgemäß, ja, noch angemessen und vielleicht einfach zu komplex? Das war so eine Frage, die wir uns...
Also seit den 80ern haben sich Gesetzestexte in der Länge verdoppelt. Das war auch für uns spannend als Filmemacher. Wir haben natürlich auch viel darüber diskutiert, da haben wir ja auch einen großen Anteil dran. Thema Einzelfallgerechtigkeit. Ja. Wir finden es natürlich auch geil, als Medien genau auf diese Einzelfallgerechtigkeit draufzugehen.
Kannst du da kurz sagen, was das ist?
Also die Einzelfallgerechtigkeit bedeutet, dass wir versuchen, in Gesetzestexten alles so klar abzuregeln, dass am Ende wirklich niemand mehr durch dieses Raster fällt. Ja, also dass du am Ende dann irgendwie sagen kannst, okay, blonde Tante Irnas aus dem Kaff irgendwo, das muss auch für die noch gelten und alles hundertprozentig safe und wasserdicht sein. Und das funktioniert natürlich nicht. Und wir Medien finden es dann aber auch toll, natürlich so einen Einzelfall rauszugreifen und da einen schönen Beitrag drüber zu machen. Das war für uns natürlich auch nochmal eine schöne Erkenntnis zu sagen, naja, vielleicht haben wir da auch einen gewissen Anteil dran.
Aber vielleicht mal zurückzukommen auf deine Frage. Ja, also ich glaube, unsere Essenz war eben nicht, okay, wir müssen Bürokratie abbauen, sondern dass die viel wichtigere Aufgabe ist, wir müssen die Verwaltung ertüchtigen. Wir müssen die Verwaltung in Deutschland in die Lage versetzen, die bürokratischen, Anführungszeichen, Vorschriften auch umsetzen zu können, auch in einem Zeitrahmen, der überschaubar ist und nicht mehrere Monate erstreckt und dann irgendwelche Antragsstau entsteht und so weiter und so fort. Und das war für uns eben das. Ne? Also klar, Bürokratieabbau ist schön und richtig und auch total wichtig, aber viel entscheidender ist, dass wir die Verwaltung wirklich in eine Lage versetzen, dass sie ihrer Rolle gerecht wird.
Das heißt, im Prinzip stellt sich der Staat im Moment selbst ein Bein damit, wie alles geregelt ist.
Ich würde tatsächlich ja sagen, weil dadurch, dass Gesetzesinitiativen durch eine nicht funktionierende Verwaltung nicht umgesetzt werden können, leiden diese Entscheidungen natürlich total an Akzeptanz in der Gesellschaft. Also Stichwort Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel, ja, um eins zu nennen, oder das Bürgergeld. Da werden Entscheidungen getroffen und die Verwaltung ist nicht in der Lage, die umzusetzen.
Also das war ein Phänomen, das haben wir sehr oft jetzt auch beobachtet, was wir uns erzählt haben. Als Bürgerin oder Bürger liest du in den Zeitungen, aha, ich kriege jetzt Bürgergeld oder ich kriege noch ein bisschen mehr Rente rückwirkend oder sonst irgendwas. Und dann sitzt du irgendwann bei deinem Amt und es kommt nach Monaten noch nicht an. Uns hat ein Insider erzählt beim Bürgergeld, er hat nach 11 Monaten die erste Schulung bekommen, was mit dem Bürgergeld eigentlich umzusetzen ist. Also fast ein Jahr war der auf sich allein gestellt. Und das muss man sich mal dann irgendwie reinziehen, was das dann für dich als Bürgerin und Bürger bedeutet, dass du sagst, aber die haben doch jetzt gesagt, es gibt die große Hilfe. Und am Ende kommt dann raus, dass ich das irgendwie erst nach 7, 8, 9, 10 Monaten überhaupt bekomme. Dann bin ich frustriert. Der Beamte ist frustriert, der das umsetzt. Und die Politik tut sich auch keinen Gefallen, weil das, was sie als großen Coup verkaufen, kommt am Ende bei den Leuten gar nicht an und sorgt für Frust. Und das ist das Problem. Das Nadelöhr Verwaltung ist der Touchpoint und der ist echt broken gerade.
Wie gehen die Leute in der Verwaltung damit um? Die haben mit Sicherheit auch keine Lust, da haufenweise Ordner zu füllen mit Anträgen.
Viele von denen sind natürlich auch total frustriert davon. Behörden kriegen immer mehr Aufgaben. Stichwort Digitalisierung, das dort auch zu langsam vorangeht. Ich meine, das bremst sie natürlich auch selber in ihrem eigenen Workflow. Und eine Sache, die uns auch der Landrat Neubauer häufig geschildert hat, ist, mittlerweile wird dieses Ansehen, was die Verwaltung auch so ein bisschen verliert in der Öffentlichkeit, auch wirklich zum Problem für die Verwaltung selber, weil die haben totale Personalprobleme. Und niemand möchte Teil eines Problems sein. Überall hört man, ja, die Verwaltung ist überlastet und Bürokratie und das ist alles total anachronistisch und total analog. Da hat keiner Lust drauf, da mitzuarbeiten. Das heißt, die haben wirkliche Probleme, aufgrund dieses Images, was ja auch stimmt zum Teil, Personal zu finden. Und dann wird der Personalmangel noch größer und das ist dann wirklich so ein Teufelskreislauf.
Das sind auch so kleine Sachen. Was sie uns erzählt haben, sie kriegen halt einfach von oben Sachen aufdiktiert und dann müssen sie es irgendwie umsetzen. Aber sie kriegen nie die Ressourcen dazu mit. Kleines Beispiel, das hat er mir im Auto erzählt, der Landrat. Meinte er, guck mal hier, es gibt irgendwie neue Führerscheine von der EU für Berufskraftfahrer. Früher hat man das auf dem Führerschein bei uns einfach hinten drauf geschrieben noch, du bist Berufskraftfahrer. Und jetzt hat die EU gesagt, nee, dafür braucht es eine extra Karte. Und dann hat er gesagt, guck mal hier, das ist jetzt ein kleiner Beschluss, das ist keine große Sache. Aber ich habe das mal durchgerechnet. 16 Minuten brauchen wir pro Führerschein, pro Antrag bei mehreren tausend Leuten im Landkreis. Und das muss ich jetzt mal so kurz nebenbei umsetzen. Und ich habe dafür nicht die Leute, ich habe dafür nicht die Ressourcen. Ich kriege nichts mit, außer dass ich es machen muss. Und das sind so kleine Beispiele und das summiert sich hoch bis zu den ganz großen Dingen dann auch.
Und dann gibt es eben so Orte, die versuchen trotzdem alles auch mehr zu digitalisieren, besser ins Laufen zu kriegen. Klappt das?
Also die Digitalisierung ist das größte Problem, wenn man über diese Tüchtigkeit der Verwaltung spricht. Das haben wir uns natürlich dort auch angeschaut. Wir sind mal wirklich Anträge konkret durchgegangen. Wie funktioniert das alles hier? Und das sind schon bemühte Leute, die wir da getroffen haben. Die machen sich Gedanken, wie sie jetzt innerhalb dieses ganzen Rahmens, der gerade da ist, schon digitale Lösungen den Leuten anbieten können. Aber das Thema wird dann kompliziert, wenn man dann halt den rechtlichen Überbau sich anschaut. Da müssen wir uns ein bisschen weiter ausholen, Vincent, würde ich sagen.
Naja, also ich glaube, das Besondere in Mittelsachsen an der Stelle ist, dass der Landrat vor Ort, der ist quasi wirklich mit seinem Wahlversprechen da ins Amt gewählt worden. Ich mache das jetzt mal anders. Ja? Ich mache das jetzt mal pragmatischer und ich mache das jetzt digitaler. Und er hat eben ausgerufen zum Stand, als wir da waren, in 2 Jahren ist das Haus hier digital. So. Der ist auch ein reflektierter Mensch, also der sagt, okay, das kann sein.
War auch selber mal Digitalunternehmer.
Genau, war selber mal Digitalunternehmer. Sagt auch, okay, gut, wenn wir es nicht hinkriegen in diesen 2 Jahren, dann schaffen wir es in 3. Ne? Aber wir brauchen irgendwie ein Ziel. Aber ja, also das mit dem rechtlichen Rahmen ist natürlich wieder so eine Sache, wo der, ich sag das Wort einmal ganz kurz,
ja,
Flickenteppich einmal wieder auftaucht in Deutschland. Also zum Beispiel hat der Landkreis ein Verfahren entwickelt für einen Bauantrag, der komplett digital abläuft, also wirklich Ende zu Ende digitalisiert. Also du als Bauherr oder als Architekt sitzt an deinem Laptop und das wandert ins Amt, wird da digital verarbeitet und wird überall weitergereicht.
Und du kriegst es theoretisch auf dein Smartphone wieder zurück.
Wenn der Bescheid da ist. So sollte es eigentlich laufen. Das ist doch richtig cool. Das Problem ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind im Land Sachsen noch so, dass man Papier noch mit anreichen muss. Ja, also es gibt quasi eine Verschriftlichungspflicht. Im Landratsamt selber wird das Papier dann einfach weggestellt. Das wird einfach ins Archiv gestellt, da passiert nichts mehr mit. So, das ist einfach nur eine rechtliche Vorgabe. Aber an sich ginge es digital. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Message dahinter. Es ist möglich und wir müssen einfach den Rahmen dafür schaffen.
Genau, und das ist das Interessante, dass halt eben jetzt wahnsinnig viele Ämter anfangen, da eigene kleine Lösungen zu kochen und damit den Staat halt auch überholen. Da gibt es dieses Einer-für-alle-Prinzip. Also die Idee ist eigentlich dahinter, dass die einzelnen Bundesländer digitale Prozesse entwickeln, die dann anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. Das ist das, was Vater Staat sich eigentlich dafür ausgedacht hat als Lösung, weil das aber so schleppend und langsam läuft. Und wenn ihr Bock habt, dann googelt jetzt einfach mal an der Stelle das Wimmelbild der Digitalisierung.
Absolute Empfehlung,
ja. Ja, absolute Empfehlung. Dann versteht ihr einfach, warum das nicht funktionieren kann. Das muss man gar nicht erklären. Man schaut drauf und versteht einfach, deswegen geht's nicht.
Das eignet sich sehr gut als Bildschirmhintergrund. Ist nämlich auch der Bildschirmhintergrund von dem Digitalisierungsreferatsleiter gewesen.
Dann siehst du relativ schnell, dass diese Zuständigkeitsdschungel einfach so enorm ist, dass das nicht funktionieren kann. Und deswegen fangen jetzt die Behörden aus der Not heraus an, einfach kleine Lösungen zu entwickeln und überholen das Land. Also das heißt, wenn jetzt die Bundesländer irgendwann diese Lösungen zur Verfügung stellen, dann sagen die schon, ja, brauchen wir nicht, wir haben ja schon Workflows etabliert, die funktionieren für uns. Das ist einfach zu langsam. Und da sind wir dann beim nächsten großen sperrigen Konstrukt, das ist das Online-Zugangsgesetz. Das sollte eigentlich auch dafür sorgen, dass digitale Leistungen bereits zugänglich sind, 575 Stück. Und davon ist gerade mal ein Viertel geschafft worden in den letzten 7 Jahren. Und was man jetzt gemacht hat als Gesetzgeber ist, naja, okay, wir haben es jetzt in den letzten 7 nicht geschafft, jetzt nehmen wir das einfach nochmal, packen es in die Version 2.0, packen noch mehr Versprechen rein und jetzt schaffen wir es in 4. Und das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Vincent, du wirst mir vielleicht widersprechen.
Wir haben da wirklich viel drüber diskutiert. Ich glaube, es gab viele Schwachstellen in diesem alten Gesetz aus 2017, wo bis 2022 eben diese Leistungen digitalisiert werden sollten, wo man sieht, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und eine der großen Schwachstellen in diesem Gesetz ist, dass nur die Eingangsseite sich angeschaut wird. Das heißt, ein Amt macht einen Digitalantrag, aber der ist zum Bürger gewendet quasi digital. Mhm. Was aber in der Behörde selber passiert, das wird überhaupt nicht abgedeckt.
Das ist das Ausdrucken, von dem du eben gesprochen hast.
Also du reichst ein digital und dann drucken die es aus und arbeiten weiter.
So, und das ist OZG-konform, wenn man so will. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Also weil das ist ja nicht eine Digitalisierung, das ist eine Scheindigitalisierung. Da wird im Endeffekt eine digitale Fassade hochgezogen gegenüber dem Bürger. Aber im Endeffekt läuft alles analog weiter. Und da haben sie schon draus gelernt, würde ich jetzt sagen. Und wollen eben die Ende-zu-Ende-Digitalisierung jetzt verpflichtend machen. Und es soll ein Recht auf eine digitale Verwaltung geben nach dem neuen OZG. Übrigens nur für Bundesleistungen. weil der Bund wollte das den Ländern nicht vorschreiben, weil wenn der Bund den Ländern das vorschreibt, dann muss er denen auch das Geld dafür geben. Ja. Das will er aber nicht oder kann es vielleicht auch nicht in der aktuellen Haushaltslage. Aber in 4 Jahren soll es irgendwie dieses Recht auf digitale Leistungen geben, wirklich digitale Leistungen.
Also wir haben eine Wette am Laufen, wie gesagt, und ja, mal schauen, wie es dann am Ende ausgeht. Ja.
Ihr seid auf einem Windrad gewesen und mir schwindelig geworden, als ich das gesehen habe. Wie ging es euch so?
Ich fand's mega. Ich wollte schon immer mal auf so ein Ding hoch. Ich war froh, dass es diesmal geklappt hat. Es ist schon extrem hoch. Und du sitzt vor allem dann oben auf dieser, also da ist ja kein Geländer oder eine Plattform oder irgendwas, sondern du sitzt wirklich auf dieser Außenhülle.
Man gesichert?
Doppelt und dreifach und alles drum und dran.
Ja, aber das ist schon interessant, wenn du mal in so ein Windrad reinschaust, da gibt es dann auch so einen kleinen Aufzug, mit dem du hochfährst. Dann haben wir aber die Technik erzählt, der ist auch ganz mal oft kaputt. Und dann siehst du mal, wie viele Stufen das sind, bis du da oben bist. Und die klettern das dann einfach da hoch innen drin. Schon ein interessanter Arbeitsplatz, muss man sagen, wenn man da oben als Techniker unterwegs ist. Aber war bisher auch mal einer der cooleren Interviewspots bisher, den ich jetzt so hatte.
Kann ich mir vorstellen, ja. Thema war Klimaschutz, also Digitalisierung und Klimaschutz, Bürokratie und Klimaschutz. Wie hängt das zusammen?
Obwohl man es gar nicht so erwartet, finde ich, hängen Klimaschutz und Bürokratie eigentlich sehr eng miteinander zusammen, weil... Es ist ja so, immer wenn der Staat irgendwo eingreift mit einem Gesetz oder einer Vorschrift und dann verpflichtet wird, dass der Bürger irgendwas tut oder die Wirtschaft irgendwas tut, das erzeugt in erster Linie mal Bürokratie, ne? Also eine gewisse Kommunikation mit den Behörden, da ist dann schon Bürokratie. Und wir in Deutschland, wir haben ja eine Klimapolitik, die jetzt nicht so ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie den CO2-Preis und der Markt regelt alles, sondern wir haben etwas mehr, wie soll man sagen, ja, einen eingreifenden Staat. Und das führt eben zu mehr Bürokratie. Und ein Punkt, wo das eben auftritt, ist bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. 2030 sollen 80% des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ja. Da müssen wir hinkommen.
Also das bedeutet auch Vervierfachung der Windenergie an Land. Das ist schon enorm.
Ja, das ist absolut enorm. Und um dahin zu kommen, brauchst du auch wieder viel Bürokratie, weil für jedes Windrad, was gebaut werden soll, das muss natürlich erstmal genehmigt werden. In einem ziemlich aufwendigen Genehmigungsverfahren, was mehrere Jahre dauert. Das ist super komplex und das erzeugt viel Papier, sagen wir mal so.
Das ist wirklich krass zu sehen. Jedes Windrad wird wirklich einzeln geprüft. Das muss man sich erstmal reinziehen. So. Und wenn man das begriffen hat, dann fängt es plötzlich an, interessant zu werden, ab dem Moment, wo du siehst, wie viel Papierkram bedeutet das. Und da war jetzt dann auch ein Unternehmer vor Ort, der zeigt uns das. Du stopfst dann da irgendwie ein paar Leitsordner in das System rein und die vervielfältigen sich auf dem Weg darunter noch. Und auch da gibt es unfassbar viele Entscheidungswege, die bis so eine Genehmigung durch ist, gegangen werden muss. Und da waren Extremfälle dabei von 7 Jahren, wo es gedauert hat, um so ein Windrad herzustellen. Die wurden dann teilweise gar nicht mehr produziert. Und das geht deswegen extrem langsam. So, jetzt kommt aber die Bundesregierung auf die Idee und sagt, wir müssen es ja beschleunigen, weil Vervierfachung des Ausbaus, das ist unser Ziel, also muss es schneller gehen. Und was man halt macht jetzt gesetzlich, ist, den Druck zu erhöhen. Also das heißt, plötzlich dürfen die Behörden so einen Antrag nur noch einmal um 3 Monate verlängern. Und dann wird es irgendwie durchgewunken. Und jetzt kommen wir dann irgendwann in so eine Phase, wo es dann wirklich interessant wird juristisch. Weil da wird wahrscheinlich jetzt auch viel durchgewunken dann einfach. Und da stehen diese Behörden einfach mit dem Rücken zur Wand. Also die ersticken in diesem Papierkram. Plus, die konkurrieren mit den Unternehmen, die Windkraft bauen, um die gleichen Leute. Plus, sie müssen halt irgendwie schauen, dass sie das am Ende gewuppt kriegen. Und das funktioniert nicht. Also du kannst nicht einfach nur den Druck erhöhen und sagen, wir brauchen das jetzt, ohne die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein defektes, kaputtes Verwaltungssystem, mal ganz hart gesagt. Und alles, was wir dann beschließen, ist, ja, macht schneller, macht schneller, macht schneller. Das kann nicht gut gehen.
Würdet ihr sagen, dass gerade auch die Bürokratie die Energiewende behindert?
Das ist ein echt schmaler Grat, finde ich, weil auf der einen Seite brauchen wir diese Regelungen, um das eben abzusichern. Ja? Also es geht um Schattenwürfe, Lärmbelastung. Das sind viele Punkte einfach, die geklärt werden müssen, weil du hast auch Anwohner, du hast Naturschutz, du hast viele, viele Vorgaben. Das ist wichtig, dafür braucht es das. Aber wenn wir jetzt eben in dieser Phase sind der Beschleunigung, dann muss man sich überlegen, wie kann ich das smarter und intelligenter machen? Und da gibt es definitiv Wege.
Ich glaube, das ist gut, dass du nochmal nachfragst. Auch genau an der Stelle, weil das eben so ein kontroverses Thema ist, mit dem Windkraftausbau und den umliegenden Dörfern und Städten, dass Bürokratie ja eigentlich auch da diese Rechtssicherheit schafft. Also ich glaube, der Punkt ist einfach, man muss Verfahren vereinfachen und vor allem digitaler machen, das soll jetzt ja auch passieren. Aber der Punkt ist eben, dass die Verwaltung, die Emissionsschutzbehörde in dem Fall, die das nach dem Bundesemissionsschutzgesetz umsetzen muss, die muss in der Lage sein, das in einem zeitlichen Rahmen, der überschaubar ist, das umzusetzen. Und das ist er einfach nicht.
Ihr wart auf dem Windrad mit Dirk Neubauer, dem Landrat in Mittelsachsen. Auch über diesen Kreis haben wir vorhin schon mal gesprochen. Er ist parteilos und man erfährt im Film, dass er sein Amt aufgeben will. Warum?
Das ist eine multikausale... Ja. Also ich sag mal so, wenn der Film dann läuft, kann man sich das dann auch anschauen. Es ist, glaube ich, das erste Mal in meiner Karriere, dass ich einen fast 4-minütigen Monolog in den Film geschnitten habe, wo er das darlegt. Und da standen wir, glaube ich, beide auch da und haben gesagt, okay, wir haben ihm zugehört. Der Mann, der hatte einen Punkt, der hatte was zu sagen. Und das kann man sich einfach so im Stück anhören.
Man muss konsequent sein.
Was heißt das für Sie?
Konsequent sein heißt ehrlich sein. Und ehrlich sein bedeutet, dass ich mittlerweile die Erkenntnis habe, dass wir in diesem Setting, was wir jetzt haben und mit den Instrumenten in diesem politischen Orbit insgesamt, sage ich jetzt mal, durchdekliniert von Bund bis zur Kommunalebene, nicht in der Lage sind, unsere Probleme zu lösen. Wir sind nicht in der Lage, die Antworten auf die wirklichen Fragen dieser Zeit zu geben. Das ist ein Problem.
Also er kam, glaube ich, aus einer Phase, wo er so ein bisschen auch gegen Wände gelaufen ist. Also der ist ja jemand, der viel verändern will, ja, und irgendwie mit einem gewissen Innovationsgeist auch daran geht. Ich glaube, da ist jetzt einfach der Punkt erreicht bei ihm, wo er sagt, meine Ressourcen sind verbraucht. Ich kann nicht mehr, weil er sagt auch, ich habe 80-Stunden-Wochen. Ich arbeite wirklich so unglaublich viel, aber meine Sense ist, es lohnt sich nicht. Weil, das sagt er, in diesem politischen System, in dem wir sind, nicht in der Lage sind, unsere Probleme zu lösen. Das ist jetzt nicht meine Meinung, das sagt er. Und er sagt eben, gut, wir brauchen in Deutschland, wir sind ein Land, das braucht die Krise. Weil ohne Krise in so einer schönen Wettergesellschaft, sagt er, kriegen wir diese Reformen, die irgendwie nötig sind in diesem Land, und dazu zählt dann eben auch die Digitalisierung und eine Verwaltungsreform, das kriegen wir nicht hin. Ja? Wir sind dazu strukturkonservativ in der Hinsicht. Und da ist jetzt der Punkt, wo er sagt, nee Leute, nicht mit mir.
Das war zum Beispiel auch beim ersten Drehtag interessant. Er kam rein zum ersten Dreh und man hat gemerkt, der Mann war irgendwie angefasst, hat auch einen Apfel gegessen, hat dann erzählt, gerade gestern war ich in Berlin im Wirtschaftsministerium und er hat mir nicht genau erzählt, worum es ging, aber man hat einfach gespürt, der kocht innerlich so. Er hat sich aufgeregt, also offensichtlich war da irgendwas, was in Berlin stattgefunden hat und das unterstützt ja diese These, wir kriegen von oben Anweisungen und das muss jetzt umgesetzt werden, aber wie sie es am Ende in der Verwaltung machen, das denkt die Politik, das war der Vorwurf, der eben von vielen Menschen aus der Bürokratie an uns herangetragen wurde, das denkt die Politik auf der Bundesebene dann gar nicht mit.
Wir haben schon mal vorhin drüber gesprochen, was das umgekehrt bedeutet, diese aufgeblähte Bürokratie, diese riesige Verwaltung für die Menschen. Ihr habt auch mit Professor Oliver Decker gesprochen. Er ist Demokratieforscher und Sozialpsychologe an der Uni Leipzig. Und er sagt, dass die Bürokratie in den letzten Jahren eher geschwächt wurde.
Nun ja, wir müssen sehen, dass wir in den letzten 20 bis 30 Jahren eine Politik gesehen haben, in der die öffentliche Hand sich auf vielen Bereichen zurückgezogen hat. Auch der Bürokratieabbau im Wesentlichen bedeutet hatte Personalabbau. Stellen wurden reduziert, der Staat hat sich aus der Fläche in ländlichen Regionen zurückgezogen. Das heißt, wir haben es mit einer Schwächung eigentlich der Bürokratie zu tun gehabt, genau an der Stelle, die sie eigentlich braucht.
Was meint ihr damit?
Dass eben in vielen Bereichen abgebaut wurde, wo wir sie eigentlich brauchen. Also es geht zum Beispiel darum, dass im ländlichen Bereich viel eingespart wurde, das hat er uns dann deutlich erklärt. Und das sind eigentlich Bereiche, da brauchst du ja den Staat als Ansprechpartner und auch um Dinge zu ermöglichen. Und gerade da hat man dann eben Bürokratieabbau exzessiv betrieben. Und das fehlt jetzt. Und jetzt fehlt der Touchpoint, der Anschluss zum Staat plötzlich den Menschen dort. Und in seiner Forschung ging er dann noch weiter und hat es dann untersucht, wie weit wirkt sich das dann auf die Politik auch aus, also die politische Einstellung von Menschen. Und da gibt es einen direkten Zusammenhang. Ich muss sagen, das war so ein Interview, das ging mir noch so ein bisschen im Kopf lange nach, wo man wirklich mal so über diese Zusammenhänge dann nochmal nachdenkt. Weil von Bürokratie bis zur Gefährdung der Demokratie, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm.
Könnt ihr das mal aufmachen? Wie hängt das zusammen?
Ja, der Punkt, den er macht, fand ich total spannend, ist, der Bürger nimmt den Staat über die Verwaltung wahr. Also viele Leute, das ist total verständlich, die differenzieren halt eben nicht zwischen verschiedenen politischen Ebenen, sondern ich komme jetzt zum Amt und das ist der Vertreter des Staates. Der vertritt Gesetzesänderungen mir gegenüber. Und wenn ich eben dorthin komme und ich sitze da irgendwie in einem überfüllten Wartesaal oder ich komme hin und ziehe eine Nummer und am Ende des Tages bin ich noch gar nicht wieder da, dann erzeugt das ein Anerkennungsdefizit. So hat er das beschrieben. Es gibt quasi Defizite in der Anerkennung für mich als Bürger. Ich werde nicht wahrgenommen, so wie ich gesehen werden möchte, als partizipativer Teil dieser Gesellschaft. Und wenn man eben in die Forschung schaut, dann gibt es da einen Zusammenhang zwischen Menschen, die diese Anerkennungsdefizite haben, gegenüber dem Amt, aber auch in anderen Bereichen, und antidemokratischen politischen Einstellungen bis hin zu einer autoritären Reaktion, weil das wäre dann quasi der Effekt. Man erhofft sich dann eine Anerkennung durch ein stärkeres Durchgreifen, vielleicht eine Hinwendung zu mir, zu meiner Identität jetzt, ne, wenn man jetzt beim Rechtsextremismus bleibt, zu mir als Deutschen beispielsweise, ja, weil die Verwaltung ist irgendwie mit den Geflüchteten beschäftigt und so weiter und so fort. Und das ist diese Verbindung, ja, zwischen Anerkennungsdefizit, die dazu führt, dass es eben diese antidemokratischen Einstellungen gibt.
Also wenn man es ganz salopp sagen will, der Staat hat mich nicht mehr lieb und jetzt mache ich irgendwas, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit der Staat mich wieder lieb hat. Und das ist jetzt wirklich platt gesagt, aber das fand ich schon einen krassen Zusammenhang. Und das ist halt in der Forschung von Herrn Decker absolut alles belegt. Und unter dem Gesichtspunkt wird diese Frage von Bürokratieabbau oder Verwaltungsertüchtigung plötzlich eine ganz entscheidende für unser komplettes politisches Spektrum und für die Demokratie und für alles, was da draußen gerade passiert. Und insofern ist uns während der Recherche aufgefallen, dass das Thema eine wesentlich größere Fallhöhe hat, als wir eigentlich zu Anfangs dachten.
Dick Neubauer, der Landrat in Mittelsachsen, der probiert da ja auch eher die Leute mit ins Boot zu holen. Der hat einen Mitmachkongress organisiert. Was ist das?
Da muss man erstmal zu sagen, ein Landrat ist ja ein Wahlbeamter und der ist zur politischen Neutralität verpflichtet, also sagen wir mal einen gewissen Rahmen. Und er ist eben, weil er vorher schon Bürgermeister in Augustusburg war, ich glaube eine Kleinstadt in Mittelsachsen, ist er eben aktiv mit einem Thinktank-Verein, der heißt Denkwerk Ost. Und da haben sie sich eben zum Ziel gesetzt, so partizipative Mitmachveranstaltungen zu machen. Das Motto war, glaube ich, richtig zusammenkriege, machen statt meckern. Um so ein bisschen aus dieser Meckerhaltung, die wir in Deutschland, glaube ich, auch gerne haben, mal rauszukommen und zu sagen, okay, ja, du darfst meckern, aber nur wenn du eine Idee hast, wie es vielleicht anders geht. Und das war eben dieser Kongress. Und ja, dachten wir uns, fahren wir mal mit hin und gucken mal, wie das läuft. Weil er eben so versucht, diesem Frust so ein bisschen Herr zu werden, den wir auch beschrieben hatten, ne, mit dieser Handlungsunfähigkeit des Staates.
Man muss sagen, er ist ein Machertyp so. Also ich habe ihn wirklich als Machertypen wahrgenommen. Und ich glaube, für jemanden wie ihn, der eben Dinge vorantreiben will und Ding, ist dieser Frust, den er da in seiner täglichen Arbeit oder auf in der Verwaltung erlebt, fühlt sich ein bisschen an, als würde man ihm jeden Treibstoff nehmen. So. Und ich glaube, das ist etwas, was bei ihm den Tank halt wieder voll macht. Wo er sagt, okay, das sind dann halt nur 30, 40 Leute, die da kommen, aber die wollen und die machen. Und er hat wirklich wortwörtlich gesagt, an so einem Nachmittag erreiche ich mehr als in einem halben Jahr in der Verwaltung. Und das fand ich spannend, einfach zu sehen, dass er das da macht. Und die Leute haben es auch sehr dankbar angenommen. Klar, am Ende erarbeiten die dann halt irgendwelche Konzepte und die werden dann weitergereicht in die Politik, kaum nachzuvollziehen, was damit dann am Ende passiert.
Wobei, an der Stelle würde ich sagen, das war genau auch deren Ziel, dass es nachvollziehbar wird, weil diese Vorschläge, die da gesammelt wurden, das war vorher abgesprochen mit der Staatskanzlei in Dresden, diese Konzepte werden an den Ministerpräsidenten weitergereicht und es gibt so ein Tracking. Also ich glaube, in einem Jahr will sich dieser Verein eben nochmal einschalten und gucken, was ist aus diesen Ideen, die wir in den politischen Raum geworfen haben, geworden. Gut, jetzt sind das Ideen, die 30 Leute an einem Samstagnachmittag entwickelt haben, will ich gar nicht kleinreden. Aber wenn das jetzt 200 Leute gewesen wären, hätte das natürlich eine andere Schlagkraft vielleicht gehabt. Aber die versuchen da schon so eine gewisse Nachvollziehbarkeit herzustellen.
Kommt das auf der anderen Seite an? Also wird das angenommen auch?
Ja, das bleibt mal abzuwarten. Ne?
Ja, also kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht sagen.
Interessant waren aber auch eure ganzen Gespräche mit den Leuten in der Verwaltung. Die haben ja auch ganz viele Ideen, wie es vielleicht anders oder besser laufen könnte.
Wir sind für unseren Film auf das Creative Bureaucracy Festival gefahren. Ein fancy Name für eine Konferenz.
Ja, es war schon Festivalcharakter. Ja, so ein cooler Fall. Berliner Club der Visionäre da draußen, ne?
Genau, also auf dem Gelände. Genau. Es gab einen Eiswagen und verschiedene Panel und es war recht international und da treffen sich eben Leute aus der Verwaltung, aber eben auch außerhalb der Verwaltung, also Leute, die beraten, die irgendwie so rangedockt sind und Dienstleister sind, um sich zu Verwaltungsdienstleistungen auszutauschen. Und mit denen haben wir so ein bisschen gesprochen und ich glaube, die Essenz war eigentlich im Endeffekt, wir haben gute Ideen, aber man will, dass man uns zuhört.
Also das würde ich auch definitiv unterschreiben. Also du hast da wirklich Leute gehabt, die sprühen vor Ideen, die haben sich Leute auch aus dem Ausland eingeladen, wo das besser läuft. Nehmen wir mal Finnland, die haben eine unfassbar hohe bürokratische Regulierungsdichte auch und kommen mega damit klar, da funktioniert's. Und dann schaut man natürlich auch, was machen die anders, was machen die besser, wie funktioniert das, holt sich da Inspiration und tauscht sich aus und vernetzt sich auch miteinander. Das ist so die Idee von diesem Festival. Und wir haben da halt mal kurzerhand eine Selbsthilfegruppe gegründet und mal ein Schild aufgestellt. Und es war auch echt erstaunlich. Also das Interesse war wirklich groß. Die Leute kamen und haben dann gesagt so, hey, ich will mal mit euch reden. Und dann plötzlich haben wir festgestellt, ah, okay, vor der Kamera, lieber nicht. Wir hatten dann zwar zum Glück auch Leute, die dann bereit waren dazu, aber das war spannend zu sehen, dass es da wahnsinnig viele Menschen gab und ich will jetzt nicht nennen, welche Ministerien und so weiter, auch in sehr hohen Positionen, die sich dann plötzlich bei uns in diese Selbsthilfegruppe gesetzt haben, um eigentlich mit uns reden zu wollen, dann das aber halt nicht öffentlich tun konnten.
Was für mich so durchgestochen ist, ein Punkt war, dass es häufig so Pseudo-Partizipationsprozesse gibt, Das haben wir auch häufig gehört. Ja, da wird dann irgendwie abgefragt, irgendwie ein Fragebogen, was wollen Sie haben? Und im Endeffekt steht die Entscheidung schon fest.
Oder es wird gar nicht wahrgenommen oder gelesen und am Ende fragt man sich so, ja, was habt ihr das jetzt gemacht? Weil
genau.
Die Entscheidung eine komplett andere ist.
Oder es gibt irgendwelche Partizipationsprozesse von oben nach unten und da ist zum Beispiel die Beantwortungsfrist für so eine Teilhabe für ein Gesetz 24 Stunden. Also in 24 Stunden kannst du dir nicht ein Gesetz durchlesen und irgendwie eine Meinung bilden, die fundiert ist. Du hast ja noch einen Job. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der bei mir total hängen geblieben ist, eben diese Pseudopartizipation. Das merken die Leute. Die sind ja nicht blöd.
Ja. Und dann halt allgemein, es lässt sich in einem Frust, Frust, Frust. Wir haben einfach wahnsinnig viele Leute auch kennengelernt, die frustriert sind. Und trotzdem haben wir da viele Menschen auch gesehen, die trotzdem für ihren Job leben. Also man denkt, so ein Bürokrat ist jemand, der, und das ist ja auch schon, Bürokrat ist ja auch schon ein abwertendes Wort eigentlich, aber das ist so jemand, der sitzt da in seiner Amtsstube jeden Tag und schiebt Akten von links nach rechts und eigentlich ist es ihm alles egal. Nee, wir haben da wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die sich Gedanken gemacht haben darum, wie das funktionieren kann, wie das läuft, die da auch wirklich einen Purpose drin sehen in ihrer Tätigkeit. Also die sitzen auf dem Amt und haben verinnerlicht, wie ein Landwirt stolz ist, dass er am Ende irgendwie ein Lebensmittel hergestellt hat oder so, sitzen die da und sagen, ich weiß, warum ich das hier tue und es ist total sinnvoll, dass ich das tue, aber ich kann es nicht tun, weil ich in einem Rahmen agieren muss, der das mich nicht machen lässt. Und das fand ich mal krass.
Führt dann ja auch dazu, dass so Leute wie Conny eben tatsächlich auch aufgeben.
Conny war für mich so der Sonnenschein in der ganzen Recherche, muss ich sagen. Also da geht dir echt das Herz auf, ein ganz herzlicher, warmer Mensch. Und Conny hat auf dem Amt gearbeitet in Berlin und kam aber vorher aus der freien Wirtschaft, hat eine Hotelausbildung gemacht. Und dann ist sie halt erstmal reingekommen und gedacht, what the fuck, was ist hier jetzt los? Und ihre Art, damit umzugehen, war halt lustige Instagram-Videos mit Filtern zu drehen. Und das ist halt voll durch die Decke gegangen. Und allein das zeigt ja eigentlich wieder, was das bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo hunderttausende Menschen ihr folgen und sagen, ja, genau das ist es. Also ihre Comedy besteht darin, dass es funny cause true, ja, weil die Leute sitzen da, schauen sich an und sagen, ich kenne diese Stereotypen, ich kenne diese Menschen und ich kenne diese Problematiken. Und deswegen ist sie erfolgreich damit und die macht nur noch jetzt diese Comedy-Geschichten. Und ist Amtsinfluencerin. Also sie macht das auch für Ministerien zum Beispiel oder so, dass sie Nachwuchsgewinnung macht oder schreibt Bücher darüber und so weiter.
Also es fängt immer mit der Prüfung des Windrads an. Macht die Anlage zu viel Lärm?
Oder wirft sie vielleicht unerlaubt Schatten?
Oh mein Gott, wie bitte?
Ist hier noch Abstand zum nächsten Wohnbebauer? Wird das Ort- und Landschaftsbild beeinträchtigt? Sprich, sieht das hässlich aus.
Und dann gibt's noch ein paar weitere Genehmigungsschritte. Aber dann geht's ganz fix.
Ganze 7 Jahre im Schnitt.
Oder auch mal 10.
Ja, aber der Verwaltungsaufwand hält sich doch schon in Grenzen. Das geht.
Genau. Ein Antrag für eine einzige Windenergieanlage füllt in der Regel...
Nur...
60.
Aktenordner.
Peanuts.
Was ich total interessant fand, ist, dass ein Amt wird dann auf sie aufmerksam und sie hat nämlich früher in der Personalabteilung gearbeitet, in der Bezirksverwaltung in Berlin und die nutzen diese Klischees in diesen Clips, um für sich zu werben. Das fand ich total interessant, das ist irgendwie so ein Full-Circle-Moment gewesen. Ja. Nee, aber Conny, wirklich total spannende Geschichte, wobei man jetzt natürlich sagen muss, er hat jetzt nicht wegen der Bürokratie aufgegeben, ne, sondern einfach, weil es dann sich gut ergibt.
Ja, wobei sie auch, Fairness halber, sie ist ja auch selbst sogar an der Bürokratie gescheitert. Sie hat während ihrer Ausbildung, stimmt, war sie fertig, sie war verbeamtet, dann hat sie während ihres Jobs quasi begleitend ein Studium gemacht. Und dann hat die bürokratischen Vorgaben des Landes Berlin, das habe ich jetzt im Detail nicht recherchiert, aber jedenfalls ist es wohl nicht möglich, wenn du dann während des Jobs studiert hast, als Beamtin in die nächste Stufe aufzusteigen. Sie hätte also kündigen müssen und hätte sie ihren Beamtenstatus verloren und wäre dann als Normalbeschäftigte, hätte sie in einer höheren Stufe einsteigen können. Und da hat sie dann irgendwann gesagt, so, ey, also das kann ja auch nicht sein, also dann kann ich es auch sein lassen, dann mache ich ja mein Comedy-Ding, so, ciao. Wenn man vielleicht noch was Kritisches dazu sagen will, das, was du gerade gesagt hast, Vincent, das ist was, was mich nämlich dann auch noch beschäftigt hat. Behörden nutzen jetzt ihr Funny-Image, um für sich selbst Werbung zu machen. Das ist so ein bisschen der Effekt wie bei der Deutschen Bahn. Wir kriegen es nicht geschissen, unsere Probleme zu lösen. Also machen wir uns darüber lustig in unserer Kommunikation, damit die Leute wenigstens lachen, dass es bei uns irgendwie nicht läuft. Und bei der Deutschen Bahn, finde ich, geht das auch nicht schon so richtig auf. Ich gönne das Conny und alles cool, aber... frage mich halt schon, ob das der richtige Weg ist, für die Verwaltung im Nachwuchs zu gewinnen. Sollen sie lieber ihre Verwaltung richtig hinkriegen und dann eben halt auch als attraktiver Arbeitgeber wieder dastehen?
Nach dieser ganzen Recherche, was müsste denn aus eurer Sicht passieren, damit Bürokratie sinnvoll auch abgebaut werden kann?
Es ist fast unauflösbar, scheint es. Ich glaube, eines der großen Probleme ist unsere Mentalität. Also wir bräuchten irgendwie ein großes Programm, was irgendwie mal an den Kern unserer Mentalität rangeht und irgendwie mal fragt, müssen wir wirklich alles ins kleinste Detail runterregeln oder gucken wir einfach mal, dass mal ein Gesetz funktioniert und wenn dann mal links und rechts ein, zwei Dinge, mal ein paar Klagen kommen, wo man merkt, okay, gut, dann bessern wir es nach. So, ich glaube, das wäre ein Punkt mit der Digitalisierung. Ja, da würde ich sagen, da sind jetzt schon ein paar ganz gute Schritte eingeleitet worden mit dem OZG 2.0. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, als Formulierung, da muss der Bund mehr Führung übernehmen. Ja, wir müssen da raus aus diesem Klein-Klein. Föderalismus hat seinen Platz, aber da muss es einen einheitlichen Akteur geben, der diese Bürgerdienste entwickelt und koordiniert. Und das fehlt nach wie vor. Das ist vielleicht erstmal so meine Punkte dazu.
Meine Erkenntnis von dieser Recherche war eigentlich die, dass es darum geht, zuzuhören. Und zwar allen Beteiligten, die von Bürokratie betroffen sind und das irgendwie mit aufzunehmen. Also du brauchst die Menschen aus der Bürokratie. Wir haben ja auch mit Unternehmern gedreht. Das wollen wir jetzt nochmal in einem Extra-Part dann irgendwie betrachten. Wir haben einfach nur in dem Film jetzt gemerkt, das wird zu viel. Wir wollten eigentlich auch die wirtschaftliche Seite noch mit abbilden. Und die haben auch klare Vorstellungen, was die Umsetzung angeht. Also brauchen wir vielleicht mal solche Teststrecken. Kann ich sowas ausprobieren? Wir brauchen neue digitale Methoden, damit es funktioniert. Beispiel, es gibt so einen Zwischenstatus. Wenn zum Beispiel du beim Amt einen Antrag stellst und noch nicht klar ist, habe ich Anspruch oder nicht, da kann viel Enttäuschung weggenommen werden, wenn es einen Vorabcheck gäbe digital. Habe ich überhaupt den Anspruch? Dann werde ich nämlich nachher nicht gefrustet, wenn der Beamte zu mir kommt und sagt, ja, sorry, du kriegst es nicht so. Dann kann ich es vorab schon mal für mich kontrollieren. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und Tools, wo man das eben tun kann und ansetzen kann. Die Sprache vereinfachen, auch das wäre möglich. Es ist alles da, die Forschung, es liegt da. Es ist ein Weg, den man nur gehen muss. Und ich glaube, dann kannst du tatsächlich Verwaltung auch besser gestalten. Und dann braucht es vielleicht gar nicht mehr das Wahlversprechen vom großen, großen Bürokratieabbau, sondern haben wir vielleicht mal eine funktionierende Bürokratie. Und die wäre dann durchaus in der Lage, auch viel Gutes zu tun.
Felix Albert-Deiker und Vincent Handler-Schneider, danke.
Danke dir.
Danke dir.
Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film Erdrückende Papierflut von Bürokratiemonstern, Überregulierungen und Schnappatmung können Sie ab dem 23. Juli in der ARD-Mediathek sehen. Kurz danach, am 26.07., erscheint dann auch die nächste Folge dieses Podcasts, dann wieder mit meiner Kollegin Cecilia Kloppmann. Und wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann können Sie uns einfach in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Deezer oder Apple Podcasts folgen. Da können Sie dann auch eine Bewertung dalassen in Form von Sternen oder Kommentaren. Und das würde dazu beitragen, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Ich bin dann wieder in einem Monat hier zu hören. Machen Sie es bis dahin gut und bleiben Sie gesund.